Arbeitsmarkt Sport, Fachkräftemängel im Sport, Personalrecruiting, das alles und viel mehr heute im Podcast mit dem lieben Gerhard, meiner Wenigkeit und was Formula One in Schools ist, ein ganz interessantes Projekt mit unserem Gast Alexander Uhlhoff.
Sportbusiness Kompakt, ein Podcast der IST Hochschule.
Ja, auch ein herzliches Hallo in die Runde von meiner Seite aus. Schön, dass ihr wieder dabei seid und zuhört. Das Thema Recruiting, könnt ihr sagen, habt ihr das schon mal gemacht? Ja, das stimmt, im Juni haben wir wirklich schon mal gemacht. Da ging es aber anlassbezogen um Handball. Erinnert ihr euch noch? Champions League, EAF. Da war die Überlegung, ob so eine Art Assessment-Probearbeiten bei den Champions League-Spieltagen interessant ist oder nicht. Aber heute wollen wir den Bogen ein bisschen breiter erstmal aufziehen, um zu überlegen, haben wir überhaupt die Notwendigkeit, Menschen zu gewinnen, also das Recruiting, das Onboarding zu machen. Deshalb die Frage an dich, lieber Christopher, wie siehst du es mit Sportorganisationen, Vereine, Verbände? Haben wir da einen Arbeitgebermarkt, haben wir einen Arbeitnehmermarkt? Wie siehst du es?
Ja, ich glaube, es ist vielleicht nicht ganz so extrem wie in anderen Branchen, aber ich glaube, dass wir trotzdem auch hier einen Fachkraftmangel haben, auch im Arbeitsmarkt Sport. Es hat verschiedene Gründe. Ich glaube, konjunkturelle Dinge, Rahmenbedingungen, die Corona-Krise, die jetzt überwunden werden muss. Wir haben viele freie Stellen und wir machen das Ganze heute ja so ein bisschen auch mit unserem Gast gleich, ein bisschen aus der Sicht der Sportanbieter und der Arbeitgeber. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die Arbeitnehmer, sind das natürlich große Chancen, weil viele Stellen momentan auch frei sind, frei werden. Von daher glaube ich schon, dass wir im Sport und im Arbeitsmarkt hier vom Fachkraftmangel reden können. Und Arbeitgeber müssen sich hier zunehmend natürlich überlegen, wie sie ja, schnell, neu, innovativ und kreativ vielleicht auch im Personalrecruiting aktiv werden.
Wenn wir das mit BWL-Zahlen untermauern wollen, dann stellen wir eben fest, mit den jüngsten Zahlen, die sind zwar auch von 2018, aber wir haben keine jüngeren, keine aktuelleren, da haben wir gut 1,1 Millionen Menschen, die eben im Sport sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Das entspricht einer Quote von 2,6% aller Beschäftigten in Deutschland. Das ist schon eine große Zahl. Und möglicherweise liegt es auch daran, dass die Arbeitsformen und die Arbeitsstellen so vielfältig sind, also sowohl in der Geschäftsstelle als auch in der IT, als auch in dem Management und dergleichen mehr. Es geht also um Spezialisierung und man kann durchaus darüber nachdenken, inwieweit man die Formel richtig findet von Hire to Retire. Also im Grunde kann man in einer Sportorganisation geworben werden und bleibt da bis zur Rente. Das ist nicht der Normalfall in der Wirtschaft.
Ja, das ist richtig. Das stimmt. Also es sind inzwischen natürlich auch, haben die Arbeitgeber so ein bisschen auf den Markt reagiert, flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsmodelle, die angeboten werden. Und wenn wir jetzt auch nochmal dieses Thema Personalrecruiting ein bisschen aufnehmen, was wir ja auch schon an anderer Stelle hatten im Podcast, gibt es ja verschiedene Phasen von der Bedarfserkennung, dann aber auch über die Gewinnung. Und das finde ich auch so spannend, was Alexander uns, glaube ich, gleich ein bisschen erzählen wird. Weil das Projekt, was heute vorgestellt wird, geht noch einen Schritt voraus. Es geht wirklich um die Talentsuche, also auch Talent entdecken. Und das finde ich ganz spannend im Bereich.
Ja, das ist der Punkt, wo man sagt, wo bekomme ich denn überhaupt Menschen her? Und man darf sogar sagen, weltweit her. Denn der Sport ist ja nicht nur auf das Lokale, das Regionale bezogen. Man kann wirklich die Welt als Arbeitsmarkt verstehen. Und mir fällt gerade ein, wir haben ja mit Jobs in Sport, haben wir ja eine Online-Plattform, wo wir ganz gut mit kooperieren. Da werden ja meistens über Instagram dort Stories oder Reels oder Live-Videos geschaltet, um eben auf bestimmte Arbeitsplätze aufmerksam zu machen. Es gibt also verschiedene Formen. Die Stellenanzeige ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr das Maß aller Dinge, oder?
Ich glaube, es gibt viele, viele Möglichkeiten, Stellenanzeigen. Wir haben verschiedene Jobplattformen, Sporty Job, Shops im Sport. Wir haben ja auch unser Joborama, was sehr wichtig und gut läuft. Und dennoch glaube ich, dass inzwischen auch kreative Dinge wie Events beispielsweise auch eine Möglichkeit sind. Oder eben auch Wettbewerbe. Und dazu kommen wir jetzt gleich, denn ein Wettbewerb, der gleich vorgestellt wird, kann durchaus auch sehr geeignet sein und unser Gast lacht schon, um hier eben wirklich Talente zu entdecken, zu fördern und somit auch vielleicht potenzielle neue Arbeitnehmer und zwar qualitativ hochwertige für sich zu gewinnen.
Genau, und damit meinen wir eben nicht nur Arbeitskräfte, die jetzt wirklich im Motorsport an den Pedalen sitzen, am Lenkrad sitzen, sondern die es ermöglichen, dass das überhaupt funktioniert. Deshalb also zunächst mal herzlich willkommen, lieber Alexander, bei uns in der Runde.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Erzähl ein bisschen was von dir.
Genau, ich bin Alexander Uhlhoff, habe meinen Bachelor an der IST Hochschule gemacht in Event und Kommunikation und bin jetzt aktuell im Master für Kommunikationswissenschaften.
Was verbindet dich mit der F1 oder Formula One in Schools?
Ich bin der Leiter des Wettbewerbs F1 in Schools Germany. Also es ist ein internationaler Technologiewettbewerb, der von der echten Formel 1 ins Leben gerufen wurde. Und ich leite den Wettbewerb in Deutschland.
Das klingt zumindest spannender als die wirkliche Formel 1. 23 Rennen sind ja vorbei. Das letzte war der Weltmeister schon gekürt. Viele sprechen von der Formula GAN. Weiß nicht. Aber bei euch war es viel spannender, oder?
Definitiv. Bei uns ist es auch immer sehr viel spannender, weil man im Vorhinein wie in der echten Formel 1 nie weiß, wie performt welches Team und wie weit kommt ein Team. Denn wir haben ja die verschiedenen Stages. Wir haben die Regionalmeisterschaften in jedem Bundesland in Deutschland. Wir haben die deutschen Meisterschaften und dann, wer da gut genug ist, darf auf die Weltmeisterschaften fliegen, die dieses Jahr in Singapur im September waren, die Woche vor dem echten Singapur Grand Prix.
Und mit welchem Boliden fahrt ihr?
Wir fahren mit selbstgebauten Boliden, die sind so maximal 25, 26 Zentimeter lang, 10 Zentimeter hoch. Also es gibt 20 Seiten, 25 Seiten technisches Regelwerk nur für diese Boliden, die Schülerinnen und Schüler da bauen und die werden mit einer kleinen Druckluftkartusche angetrieben, die man aus den Sahnesprühern aus der Industrie kennt.
Hast du das gerade richtig gehört, Christopher? Und 23 Zentimeter? Da kann man doch nicht drin sitzen.
Nee, genau, da sitzt keiner drin. Die fahren auf einer Bahn wie so eine Carrera-Bahn, die ist 20 Meter lang, werden noch auf eine Angelschnur draufgezogen am Unterboden, damit sie nicht abheben. Und dann 20 Meter geradeaus und der Weltrekord liegt bei reiner Fahrzeit unter einer Sekunde.
Okay, das heißt, dann werden die Zeiten gemessen oder wird auch gegeneinander gefahren oder wie läuft das genau?
Ja, genau, es wird jeweils immer gegeneinander gefahren im Duellprinzip, aber das macht nicht alles aus. Die Rennzeiten und die Wertung fürs Auto, also wie es konstruiert ist und vermessen wurde, macht ungefähr nur ein Fünftel des Wettbewerbs aus. Die anderen vier Fünftel werden auf die Portfolios verteilt, die Schüler abgeben müssen, auf ihren Teamstand, den die Schüler bauen müssen. Sie müssen eine 8-Minuten-Präsentation vor Juroren halten und da ihr Projekt vorstellen in gewissen Kategorien. Und all das zusammengerechnet ergibt dann am Ende den Gesamtsieger der jeweiligen Meisterschaft. 3 bis 6 Schülerinnen.
Und da kann jeder dran teilnehmen oder wie läuft das genau ab?
Genau, jeder, der in der Schule dabei ist, der zwischen 11 und 19 Jahre ist, kann dran teilnehmen, wenn man noch eine betreuende Person hat, 2 weitere Freunde oder Freundinnen, dann kann das schon losgehen.
Ich hatte auch in der Vorbereitung gelesen, weil ich auch spannend finde, es ist ja nicht nur international, sondern auch interdisziplinär, ne? Also Sie müssen ja auch, glaube ich, einen Businessplan aufstellen, Budgetierung etc.
Genau, Sie müssen auch Ihre Sponsoren selber finden. Also wir vom Wettbewerb stellen die Regeln. Aktuell läuft jetzt die Anmeldephase noch bis zum 30.11. Aber ansonsten müssen die Schüler alles selber organisieren. Sie müssen sich selber organisieren, wo produzieren wir, wie produzieren wir. Sie müssen sich die Sponsoren selber finden, ihr Marketingkonzept schreiben, Social Media, das machen sie alles selber.
Also im Grunde, wenn ich es richtig verstehe, Christopher, werden ja wie gesagt Mechaniker von morgen, Ingenieurinnen von morgen gesichtet, oder?
Alexander? Definitiv, also alles für die Formel 1, dafür war es auch ursprünglich mal gedacht. Vor knapp 20 Jahren ist es ins Leben gerufen worden, weil damals schon Bernie Ecclestone gesagt und gesehen hat, dass man Nachwuchs für die Formel 1 braucht. Und auf der internationalen Ebene, also auf den Weltmeisterschaften, ist es auch wirklich so, da kommen die echten Formel 1-Teams an einem Tag vorbei, sprechen Schüler explizit drauf an, willst du ein Praktikum bei uns machen, willst du nicht bei uns studieren? Aber auch auf der deutschen Ebene und auf der Regionalebene ist es natürlich so, dass da nicht eher die Formel 1-Teams kommen, aber auch gerne andere Firmen aus ganz anderen Bereichen kommen und gerne sich die Schülerinnen und Schüler aus diesen Bereichen versuchen zu angeln, weil das Schülerinnen und Schüler sind, die können mit Zeitdruck arbeiten, die verstehen schon gewisse Abläufe in Unternehmen und so weiter.
Alexander, apropos Zeitdruck, in welchem Zeitrahmen findet das Projekt statt? Oder anders gefragt, wie lange haben die Schülerinnen und Schüler Zeit, um das Ganze zu entwickeln?
Genau, also der Zeitplan ist normalerweise so, Ende November ist die Anmeldung vorbei, dann haben sie bis Februar oder März, kommt auf das Bundesland drauf an, sich vorzubereiten für die Regionalmeisterschaft. Im Mai des Jahres ist dann immer Deutsche Meisterschaft und September, Oktober ist ungefähr immer die Weltmeisterschaft. Zur Weltmeisterschaft muss dann meistens ein komplett neues Auto entwickelt werden, also nochmal von Anfang an. Und zu den Deutschen kann man auch das von der Regionalmeisterschaft nehmen.
Okay. Jetzt wart ihr ja nun Weltmeister geworden. Erzähl uns ein bisschen, was ist das an einem Tag? Waren da Zuschauer zugelassen? War das in einer Halle? Wie lief es ab?
Genau, also generell ist es bei F1 in Schools immer so, dass alle Meisterschaftstermine öffentlich zugänglich sind. Also jeder kann immer gerne vorbeikommen. Genau, in Singapur waren es jetzt 68 Teams aus über 30 Nationen weltweit, die da nach Singapur geflogen sind. Und national gehen alle Wettbewerbe, also regional und deutsche Meisterschaften, gehen immer nur 1,5 Tage und international geht das dann eine Woche.
Wow. Und wie oft habt ihr das jetzt schon gemacht, den Wettbewerb?
Also wir starten dieses Jahr in die 18. Saison.
Wow, okay. Und man hat da auch Erfahrung, wie viel dieser Personen wirklich nachher auch in eurem Bereich arbeiten? Das wäre ja auch noch irgendwie nachhaltig super interessant zu wissen.
Ja, also es gibt viele ehemalige Teilnehmer, sowohl international, aber auch national, die jetzt bei den Formel-1-Teams arbeiten. Ein Freund von mir arbeitet mittlerweile bei Sauber, also aktuell ist es Alfa Romeo, wird ja in 26 zum Audi F1-Team. Ein anderer arbeitet bei Williams, eine Freundin von mir aus England arbeitet mittlerweile bei AMG Mercedes Petronas. Also das wow. ist schon wirklich große Reichweite, die wir haben.
Vielleicht mal gefragt, ich bin kein Experte, aber durchaus Interessierter. Wie viele Leute arbeiten bei so einem Team? Wie viele Ingenieure vor allem?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann das jetzt auch nur so über den Daumen peilen. Also an einem Rennwochenende sind immer locker, ich sag mal so 200 Leute mindestens mal da. Also Ingenieure, Teamchef und persönliche Physio und so weiter. Und in den Werken mit Ingenieuren und Mechanikern bestimmt locker an die 800 bis 1000 Leute.
Pro Auto.
Also es sind wirklich große Teams. Und wenn wir darüber reden, dass jetzt alleine Red Bull durch den Gewinn der Konstrukteursmeisterschaft irgendwie, glaube knapp an die 200 Millionen Euro Preisgeld bekommen
hat. Ja, das hatte ich gelesen.
Weiß man auch, was für eine Maschinerie dahinter steckt.
Ja, also das Verhältnis, ne? Ein Fahrer oder sagen wir zwei Fahrer, 1000 Menschen arbeiten dafür, dass zwei Personen da in einem Team unterwegs sind. Und wo sehen wir denn Alexander dann demnächst?
hoffentlich ab jetzt immer jedes Jahr bei der WM. Also dadurch, dass ich den Wettbewerb in Deutschland leite, bin ich da tatsächlich eher raus, irgendwo bei einem Team zu arbeiten. Aber ich fördere halt die Talente in Deutschland. Wir versuchen wieder Weltmeister zu werden. Wir sind ja jetzt Titelverteidiger. Wie gesagt, unsere Weltmeister sind dann noch ins Paddock eingeladen worden beim Singapur Grand Prix, hatten den Grid-Zugang, also die Stunde Super. Vor dem Start beim Rennen. Ist ja, laufen immer ganz viele Promis da über die Start gerade lang. Und da war unser Team auch dabei, hat sich mit dem Teamchef von McLaren getroffen und so weiter und so weiter. Das ist schon wirklich groß und die Formel-1-Teams wissen auch, dass es uns gibt. Ja. Das ist der Riesenvorteil. Wir haben auch den Donnerstag vor dem Rennen exklusiv nur die Teilnehmer und Betreuer des Wettbewerbs hatten einen exklusiven Pitlane-Walk und die laden dann auch immer wieder Teams ein zu sich in die Boxen. Guckt euch mal das Auto an, wie läuft die Kommunikation. Ja, also die Teams wissen auch, dass wir da sind und das ist wirklich immer ein Riesen-Benefit, vor allem auf den Weltmeisterschaften.
Ja. Ich habe noch eine von mir abschließende Frage, die mir noch so ein bisschen offen. Ich bin auch durchaus interessierter und manchmal ist es von außen so ein bisschen betrachtet nicht so ganz transparent. Was macht jetzt eigentlich der Fahrer oder den Fahrer aus am Erfolg? Oder was macht der Fahrer und was macht das Team aus? Jetzt haben wir ja Max Verstappen, der gewinnt dann irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube Rekord, auch 18, 19 Rennen, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Da frage ich mich natürlich schon plötzlich einen Lewis Hamilton, der vorher ähnliche Rekorde erreicht hat. Wie viel ist wirklich Fahrer und wie viel ist wirklich Auto-Ingenieur-Team? Deine Einschätzung gerne. Finde ich total spannend.
Meine Einschätzung dazu ist, nachdem ich es jetzt auch mal live gesehen habe, es ist größtenteils die Teamleistung. Also ich möchte jetzt die Leistung der Fahrer nicht runtersprechen. Das ist Extremsport, was die machen. Ich erinnere an das Rennen in Singapur mit einer Luftfeuchtigkeit von knapp 80%. Doha in der Nacht in Katar, auch über 30 Grad. Die Fahrer, die da teilweise in den Autos fast zusammengeklappt sind. Das ist Höchstleistungssport, was die da betreiben. Aber es hängt alles vom Team ab. Wenn ich als Fahrer wie ein Max Verstappen natürlich ein Auto kriege mit Adrian Newey, die Aerodynamik für die Autos legendär gemacht hat, vor allem in den Red Bull-Zeiten. Wenn ich ein super Auto habe, kann ich auch als Fahrer dementsprechend punkten. Also, aber man sieht natürlich auch die Leistungsunterschiede. Max Verstappen und Sergio Perez, beide bei Red Bull, haben die gleichen Autos oder mehr oder weniger identischen Autos und trotzdem fährt Max Sergio um Sekunden voraus. So, also viel ist natürlich das Talent des Fahrers, aber das ist auch das, was wir im Wettbewerb fördern, dieses Team-Engagement und diese Teamzusammenarbeit, die ist halt super, super wichtig bei allem.
Ja. Genau, das haben wir heute wieder auch gemerkt bei unserem Podcast. Wir waren, glaube ich, ein gutes Team, haben uns die Bälle ein bisschen zugespielt, haben versucht, als Letzter zu bremsen. Denn das ist ja, glaube ich, auch in der Formel 1 ein wichtiger Aspekt. Wer zuerst bremst, verliert, oder?
Ja, genau, da gibt es auch mal den schönen Satz, wer später bremst, ist früher wieder schnell. bei der Formel 1 ist das natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn ich damit über 340 Sachen auf die Kurve zufahre. Ja, ja. Aber auch da gibt es ja die Rennlinie und so weiter. Und ich meine, unsere kleinen Boliden, die knapp 50, 55 Gramm wiegen, ich meine, die machen auch 80 km/h Spitze auf unseren 20 Metern, die wir da fahren. Also das ist wirklich schon Höchstleistung, was sowohl die Teams in der echten Formel 1 bringen, aber auch bei uns im Wettbewerb.
Alexander, wir wünschen dir, dass du weiter Vollgas gibst für das deutsche Team und den Titel im nächsten Jahr verteidigen kannst. Und vielleicht hast du dann auch den Master in der Tasche, denn du bist ja schon ganz gut im Studium vorangekommen. Vielen Dank für heute, Christopher. Ich glaube, es war eine spannende Idee, mal zu sehen, dass das Recruiting nicht nur um die Athleten geht, nicht nur um die Manager geht, sondern sozusagen die zweite oder dritte Reihe, die es ermöglicht, dass überhaupt Athleten eine Höchstleistung erbringen können.
Auf jeden Fall. Und die sehen wir meistens nicht durch die Medien vermittelt. Von daher vielen, vielen Dank, Alexander. War total spannend, wirklich. Dankeschön.
Danke euch.
Sehr gerne. Vielen Dank euch, die ihr zugehört habt. Schaltet uns in der nächsten Woche wieder ein, denn dann machen wir unseren Jahresrückblick, denn es ist dann schon Dezember. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns eure Anregungen schreiben an sport@ist.de. Für heute sagen wir vielen Dank und gebt Vollgas.
Genauso machen wir es. Ciao, ciao.
Tschüss.
Sportbusiness Kompakt ist eine Podcast-Produktion der IST Hochschule für Management. Wenn du noch mehr über das Thema Sportbusiness erfahren möchtest oder dir eine berufliche Zukunft im Sportbusiness vorstellen kannst, dann schau dir doch mal unsere Weiterbildungen und Studiengänge an. Die findest du unter ist-hochschule.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.